HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Grundsätzlich sieht man, dass YouTubes Algorithmus sehr gut funktioniert, quasi bestimmte sogenannte Filterblasen zu kreieren. Facebook.
Internet. Diese Echokammern bedeuten eben, dass bestimmte Gruppen untereinander sehr viel kommunizieren, sich wechselseitig in ihren Vorurteilen bestätigen und über die Kammergrenze hinweg nicht mehr kommuniziert wird. Und das halte ich für sehr verhängnisvoll für eine Demokratie. Virtual Friends. Virtual
Life. Virtual Reality. Hate Speech ist insofern ein Problem, als dass wir Menschen darauf programmiert werden, tendenziell eher uns hassvoll zu äußern, denn dafür kriegt man mehr Likes, also auch mehr Bestätigung.
And so, yeah, here we are, you know.
Und jetzt sind wir hier und setzen Milliarden Menschen immer extremere Inhalte vor, nur weil sie alles einem Algorithmus überlassen, dem sie gesagt haben, halte die Leute auf der Webseite, damit wir ihnen Werbung anzeigen können.
Das globale Kommunikationssystem, das wir uns aufgebaut haben, das belohnt einfach eher negative Inhalte und Dinge, die uns in ein bedrohliches Weltbild setzen.
So werden die tatsächlichen Verhältnisse zu einem gewissen Grad verzerrt. Ich mache mir da schon Sorgen um die Demokratie.
Sorgen kann man sich machen oder sogar noch weitergehen. Politische Waffen und Lügen schleudern seien die sozialen Netzwerke, beklagt der amerikanische Internetpionier Jaron Lanier und fordert auf, löscht eure Social-Media-Accounts. Auch US-Präsident Trump sieht die sozialen Medien als Gefahr für ihn. Er wirft Facebook und Google vor, linke politische Meinungsäußerungen zu begünstigen. Facebook versucht zwar mittlerweile Wahlmanipulation und Fake News auch bei den gerade stattfindenden US-Kongresswahlen entgegenzuwirken. Aber längst findet die Many-to-Many-Kommunikation auf allen Kanälen statt. Egal ob Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram oder YouTube. Der Trend? Nur noch Informationen beziehen über Plattformen, die die eigene Meinung bestätigen und von Algorithmen gesteuert werden. Diese Strukturen der sozialen Medien machen sie zu perfekten Plattformen für kurze propagandistische Botschaften. Bestimmte Aussagen zu verbieten wäre aber doch ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit, oder? Digital naiv. Bedrohen soziale Medien die Demokratie, fragen wir uns heute und wollen klären, sind also die digitalen Plattformen das Problem oder müssen wir einfach nur die Demokratie stärken? Aktuelles Beispiel ist der Wahlkampf in den USA. Heute laufen dort die US-Zwischenwahlen. Anne-Kathrin Eutin berichtet, wie dieser Wahlkampf auch digital geführt wurde.
So klingt Donald Trumps neuester Wahlwerbespot. Darin zu sehen, ein aus den USA abgeschobener Mexikaner. Er wurde wegen des Mordes an zwei Polizisten in Kalifornien zum Tode verurteilt. In dem kurzen Video ist er im Gerichtssaal zu sehen, wie er lächelt und sagt, er werde noch mehr töten. Dann die Texteinblendung. Demokraten haben ihn ins Land gelassen. Dann weitere Bilder von Menschenmassen, die an einem Zaun rütteln. Und der Text? Wen würden die Demokraten noch ins Land lassen? Willkommen in der Wahlkampfarena Trump-Style. Wilde Behauptungen, düstere Musik und unzusammenhängende Bilderfetzen. Keine Seltenheit. Das rote Tuch in dieser Arena? Migration. Der Stier? Die Wählermeinung. Und der Torero? Trump? Nein, das wollen einige US-Fernsehsender nicht so stehen lassen. Meine Arena, meine Regeln. Sie senden den Spot nicht mehr. Sogar der konservative Sender Fox hat ihn aus dem Programm genommen. Anders die sozialen Medien. Sie lassen Trump hier weiter mit dem roten Tuch wedeln. Facebook erklärte zwar, es sei ein Fehler gewesen, ihn zu erlauben, aber er kann trotzdem weiterhin gepostet werden. Bei Twitter hat der Spot schon fast 6,5 Millionen Aufrufe. Also eine Arena ohne Regeln? Hört sich nach einem blutigen Ende an. Stimmt auch nicht so ganz, sagt Tech-Blogger Mike Masnick. Sein Blog Tech Dirt behandelt häufig ethische Fragestellungen und ist im Silicon Valley sehr beliebt. Denn Ethik sei sehr wohl ein Riesenthema hier. wenn auch oft ein nebulöses.
Some of the rules are public, but not all of them are.
Diese Unternehmen haben ihre Regeln. Manche davon sind öffentlich, aber eben nicht alle. Und die Verfahrensweise, die am Ende zu einer Sperrung führt, ist vollkommen undurchsichtig.
Fakt ist, dass die Unternehmen seit den Fake News-Skandalen der Präsidentschaftswahlen strenger geworden sind. Rund 70 Millionen Accounts will Twitter allein in diesem Sommer gelöscht haben. Vor wenigen Tagen eine ähnliche Nachricht. Diesmal sollen es mehr als 10.000 Fake-Accounts gewesen sein, die Leute vom Wählen abhalten sollten. So berichtet es zum Beispiel der Sender CNBC.
Twitter has deleted more than 10,000 automated accounts posting messages discouraging people from voting in the midterm elections on Tuesday, and these messages wrongly appear to be from Democrats.
Wenn schon, dann ein fairer Kampf. Ohne Fake-Toreros und ohne die Stiere davon abzuhalten, überhaupt in die Arena zu kommen. So könnte man das interpretieren. Konservative werfen Twitter und Facebook aber vor, parteiisch zu sein. Zugunsten der Demokraten natürlich. Tech-Blogger Mesnick verteidigt die Unternehmen da.
Es gibt kaum Beweise, die zeigen, dass hier eine politische Einflussnahme stattfindet. Klar neigen die Mitarbeiter der Tech-Unternehmen eher zu den Demokraten. Dennoch gibt es so gut wie keine Beweise dafür, dass die Firmenentscheidungen politisch motiviert sind.
Trotzdem findet er, es brauche mehr Transparenz und vor allem mehr Wettbewerb. Das sei die eigentliche Gretchenfrage.
Die wichtige Frage lautet doch, sind einige wenige Unternehmen hier im Silicon Valley wirklich dazu geeignet, Entscheidungen zu treffen, die die ganze Welt betreffen?
Anne-Kathrin Eutin über digitale Medien im US-Wahlkampf. Das wollen wir noch etwas vertiefen mit Professor Andreas Bernhard. Er ist Kulturwissenschaftler am Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien an der Leuphana-Universität in Lüneburg und Autor des Buches »Das Diktat des Hashtag«, gerade erschienen. Herr Bernhard, Donald Trump ist ein exzessiver Twitter-Nutzer. Was zeichnet ihn denn aus als twitternden Politiker?
Na, ich glaube, er hat es erstens geschafft, sehr früh sehr viel zu twittern, also schon lange vor seiner Zeit als Präsidentschaftskandidat oder Präsident hatte er Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Followern als twitternder Fernsehstar und Geschäftsmann. Das heißt, er war einfach sehr früh dran, sehr früh darin, die Macht dieses Mediums zu erkennen. Und zweitens sind seine Tweets, die er Tag für Tag absetzt, offenbar so geschaffen, dass sie viele, viele Millionen Leser oder Follower interessieren. Und die Art, wie sich über Politik informiert wird, zumindest in der Hinsicht zu bestimmen.
Und er ist ja auch sehr ausdauernd und kontinuierlich damit. Das ist sicher auch gut für die Follower, wenn man dem denn folgen will. Sie haben ja speziell über den Hashtag auch geforscht. Welche Rolle spielt denn der in solcher Vorwahlkommunikation?
Na, es kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie machtvoll die Person, die zum Beispiel twittert, ist. Das Interessante, wenn man Donald Trumps Twitter-Account analysiert, wird man im Grunde keinen einzigen Hashtag finden. Einfach aus dem Grund, weil er es nicht nötig hat, gewissermaßen den Hashtag als Trittbrett zu benutzen, als ein Zeichen, das sozusagen Aussagen bündelt und vervielfältigt. Er selber braucht den Hashtag nicht, aber natürlich brauchen die Twitterer und die Nutzer von Social-Media-Kanälen den Hashtag, wenn sie ihr eigenes Anliegen durch dieses Schneeballsystem, das der Hashtag generieren kann, verbreiten wollen.
Der Hashtag arbeitet ja, also man würde eigentlich Raute sagen bei uns, aber dieser Hashtag arbeitet ja immer mit einem Schlagwort. Also das gibt es auch nicht nur in den USA, auch in Deutschland in der öffentlichen Debatte. Da gibt es natürlich Hashtag MeToo oder Black Lives Matter oder Aufschrei, den gab es bei uns. Das ist immer ein Symbol plus Schlagwort. Wie verändert denn diese Raute, dieses Symbol eine Debatte?
Ja, das waren die Fragen, die mich interessiert haben, als ich jetzt dieses Buch schrieb. Ich glaube, ein Impuls, das zu tun, war tatsächlich die MeToo-Debatte, die ja wahrscheinlich den populärsten Hashtag überhaupt bislang kreiert hat. Und obwohl, sagen wir sicher, Tausende, wenn nicht mehr Beiträge über die inhaltlichen Ausrichtungen dieser Debatte in den letzten Monaten geschrieben worden sind, war so gut wie nie die Rede über die Frage, wie die medialen Bedingungen dieser Debatte, also der Hashtag, die inhaltlichen Verläufe prägt. Und das hat mich interessiert und ich würde, um ein Beispiel zu nennen, vielleicht sagen, dass ja das Problem der Grenzziehung in dieser Debatte immer ein sehr großes war. Also es war immer die Frage, wo endet zum Beispiel ein ungelenker Flirt, den man durchgehen lassen kann und wo beginnt eine wirklich justiziable Belästigung. Und in dieser Debatte, die ja auch viele Für- und Kontrastimmen gebracht hat, ging es immer wieder um dieses Problem, wo sind denn hier die genauen Grenzen? Und meine These wäre vielleicht, dass eine Hashtag-zentrierte Organisation von Debatten, wo ja alle Beiträge nur gehört werden können, wenn sie sich unter demselben Schlagwort bündeln, genau diese Nivellierungs- oder Homogenisierungstendenzen auslösen.
Was heißt das genau? Also wie kann man sich da anders austauschen?
Naja, es ist ja die Frage, welche Beiträge möglich sind, wenn sie nur sozusagen in einem Hashtag gekennzeichneten Tweet erscheinen können. Das heißt, eine bestimmte Komplexität, eine bestimmte Vielschichtigkeit, eine bestimmte Indifferenz, vielleicht sogar auch eine bestimmte eigenbrötlerische Position wird sich sehr, sehr schwer tun, sozusagen sich innerhalb einer Hashtag-Debatte repräsentiert zu fühlen. Mhm. Auf der anderen Seite ist sozusagen jeder Beitrag, der dazu da ist, den Hashtag zu akkumulieren und in diese Trending Topics zu bringen, ist willkommen. Und in dieser Organisationsart von Debatten sind natürlich bestimmte Stimmen begünstigt und bestimmte Stimmen geraten in den Hintergrund.
Das heißt, es beeinflusst sowohl die inhaltliche Qualität oder den inhaltlichen Verlauf einer Debatte, wenn da einfach Hashtag plus Schlagwort steht, und natürlich auch die Geschwindigkeit.
Ja, ich glaube schon. Und das wäre eben die Hypothese am Beispiel von MeToo, dass gewisse Probleme der Grenzziehung dadurch sichtbar werden. Und was die Geschwindigkeit betrifft, natürlich, das ist natürlich ein Unterschied, ob sozusagen eine Debatte durch Hashtag-Beiträge geprägt werden oder sagen wir mal durch Aufsätze in Tageszeitungen. Und das ist ja, glaube ich, dieser sehr wohltuende, willkommene Effekt des Hashtags, dass er erstmal jedem eine Stimme gibt, seinen Beitrag zu leisten, den er sonst, sagen wir mal, im System der Massenmedien nicht hatte. Und wenn Sie an die von Ihnen erwähnten Debatten wie Black Lives Matter oder Ferguson denken, war es ja, glaube ich, für die Betroffenen erstmal eine sehr willkommene Möglichkeit, sich sozusagen zu konzentrieren und zu bündeln über den Hashtag, weil man sonst keine Möglichkeit gehabt hätte, sagen wir mal, im Fernsehen, Radio oder in den Zeitungen zu Wort zu kommen.
Jetzt steht ja im Moment auch eben die Digitalisierung im Verdacht, die Demokratie zu beschädigen. Das werden wir im weiteren Verlauf der Sendung uns auch noch genauer anschauen. Wie sieht denn Ihr Fazit jetzt gerade mit diesem Fokus auf den Hashtag, aber auf Social Media insgesamt natürlich auch aus? Sind diese Debatten und diese Werkzeuge wertvolle Tools für die Meinungsbildung oder eben tatsächlich auch eine Gefahr für die Demokratie?
Ja, ich glaube, man muss schon auf eine gewisse Ambivalenz hinweisen. In der einen Hinsicht ist es natürlich so, dass die sozialen Medien und insbesondere der Hashtag eine ermächtigende Funktion haben. Menschen, die zuvor nicht zu Wort kamen oder nur verzerrt dargestellt sich fühlten, haben plötzlich die Möglichkeit, über die sozialen Medien und vor allem auch über den Hashtag ihre Stimmen zu bündeln. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, ein Problem, dass mit einer Verschiebung oder einer auch Unsichtbarwerdung der Repräsentationsmechanismen zusammenhängt. Wenn sie im System der Massenmedien in Erscheinung treten wollen, in einer Zeitung, im Radio, im Fernsehen, dann gibt es sehr, sehr viele Filter, sehr, sehr viele Korrektive, die am Werk sind, bis sozusagen eine Stimme ertönt oder ein Wort erscheint. Und heute kann sozusagen der amerikanische Präsident auf dem Lokus sitzen, morgens um 8.30 Uhr die Weltpolitik ins Ungleichgewicht bringen durch seine Tweets. Und das ist schon eine Herausforderung, mit der man noch umgehen lernen muss.
Tweets und Hashtags verändern die Debatte. Professor Andreas Bernhard, Kulturwissenschaftler an der Leuphana Universität Lüneburg und Autor des Buches Das Diktat des Hashtags über ein Prinzip der aktuellen Debattenbildung. Ganz herzlichen Dank. Das böse, böse Internet, könnte man jetzt sagen. Aber in dieses Lamento wollen wir trotz aller Fragezeichen nicht einfallen. Schließlich gibt es Hassreden auf dieser Welt nicht erst seit Beginn der Digitalisierung. Lauschen wir ins 15. Jahrhundert. Girolamo Savonarola, italienischer Dominikaner und Bußprediger und in seinen letzten Lebensjahren faktisch Herrscher über Florenz, erregte Aufsehen mit seiner Kritik am Lebenswandel des herrschenden Adels und des Klerus. Kritik ist dabei allerdings etwas beschönigend. Savonarola langte ordentlich zu.
Geistlichkeit, Geistlichkeit, Geistlichkeit. Um deinetwillen ist dieser Sturm entfesselt. O Geistlichkeit, du bist der Hauptgrund dieser Übel. Um deines schlechten Wandels willen bricht dieser Sturm los. Um deiner Sünden willen sind viele Trübsale bereitet. Wehe, wehe, sage ich dem, der eine Tonsur auf dem Kopfe trägt. Verkünde diesem Volke seine Missetaten, verkünde allen Völkern Italiens, dass um ihrer Schändlichkeiten, um ihrer Gotteslästerungen, um ihrer Ruchlosigkeiten willen die Trübsale im Anzuge sind. Tuet Buße. Siehe, die Trübsal hat in Italien begonnen, die ich so viele Jahre angekündigt habe. Was sagst du nun, Lauer, der unsere Worte so sehr verhöhnt und verspottet hat? O ihr Lauen, wenigstens jetzt beweint eure Sünden und erkennt euren Irrtum. Aber vielleicht ist es für dich schon zu spät. O Geistlichkeit, da du schuld an all diesen Übeln bist, so klopfe jeder reumütig an seine Brust und spreche: Meine Sünden sind an diesen Trübsalen schuld. O Sünder! Eure Lasterhaftigkeit, eure Frevel haben diese Trübsale herbeigerufen und herangezogen. Denke nun jeder an sich selbst und tuet Buße. Dies ist eure einzige Rettung.
Savonarola kann länger. Trump verbreitet solche Art Botschaften in weniger als den auf Twitter erlaubten 280 Zeichen. Lock her up hätte da zum Beispiel gestanden. Einst auf Hillary Clinton gemünzt, ist der Spruch mittlerweile universal einsetzbar. HR2 der Tag. Digital naiv. Bedrohen soziale Medien die Demokratie? Fragen wir am Tag der US-Zwischenwahlen. Soziale Medien machen dich zum Arschloch, so lautet eine Kapitelüberschrift des neuen Buches des Internetpioniers Jaron Lanier. 2014 ist er mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Jetzt ist sein neues Buch in diesem Sommer zum Bestseller geworden. Der Titel: 10 Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst. Nils Kinkel weiß, was drinsteht.
Eigentlich sollten Computer ja unser Leben einfacher und besser machen, schöner, kreativer und gerechter. Das war die große Vision vieler Entwickler. Wie im Rausch programmierten sie Algorithmen mit einem ernüchternden Ergebnis.
Social Media macht dich unglücklich. Social Media macht Politik unmöglich. Social Media hasst deine Seele.
Jede Überschrift der einzelnen Kapitel könnte auch ein Posting sein, zugespitzt und polemisch. Lanier nennt 10 Gründe, warum wir unsere Accounts sofort löschen müssen. Die 200 Seiten sind eine gnadenlose Abrechnung eines Netzkritikers, der von der Entwicklung im Internet enttäuscht ist.
I can't call these things.
Wir reden hier von Imperien der Verhaltensmanipulation. In seiner Kritik zerlegt der Wissenschaftler die Architektur der Netzwerke. Die Algorithmen seien absichtlich so programmiert, dass sie uns süchtig machen. Jeder Nutzer wartet auf Feedback, weil jeder Kommentar mit einem Dopaminkick belohnt wird. Negative Emotionen entstehen dabei schneller. Deshalb verändern die Online-Debatten die Menschen zu rechthaberischen und ekligen Personen, so die Theorie von Jaron Lanier. Den Firmen wirft er vor, ihre Nutzer zu überwachen und deren Psyche zu manipulieren.
Social Media macht dich zum Arschloch. Social Media untergräbt die Wahrheit. Social Media tötet dein Mitgefühl.
Das Problem ist das Geschäftsmodell von Google und Facebook. Beide sind gratis, die Anbieter sind also auch abhängig von Werbeanzeigen. Eine Alternative wäre ein Gebührenmodell, ähnlich wie bei Netflix. Weil Kunden für gute Filme und Serien bezahlen, bekommen sie auch ein gutes Produkt. Die Umsonstmentalität der Gründerjahre ist also überholt. Manchmal lohnt es sich eben, für etwas zu bezahlen.
Sometimes when you pay for stuff, things get better.
In seinem Buch erklärt Lanier sehr unterhaltsam viele der Argumente der Social-Media-Debatte. Daraus entsteht ein eindringlicher Weckruf, das Smartphone öfter liegen zu lassen und weniger online zu diskutieren. Weil Jaron Lanier noch heute viele Freunde bei Facebook und Google hat und als Chefstratege bei Microsoft arbeitet, ist seine Abrechnung besonders glaubwürdig. Ich glaube nicht, dass zwei Personen kommunizieren können, indem eine dritte Person davon profitiert, indem sie die beiden manipuliert. Lanier bekommt auch aus der Technologieszene viel Applaus für solche Sätze. Bis die Konzerne die sozialen Netzwerke repariert haben, so Lanier, sollte man auf sie verzichten, wenn man es sich leisten kann.
In the meantime, if the companies won't change, delete your accounts, okay?
Löscht eure Social-Media-Accounts, fordert der Informatiker und Internetguru der ersten Stunde, Jaron Lanier. Dr. Thorsten Thiel, Leiter der Forschungsgruppe Digitalisierung und Demokratie am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Was würde denn den Nutzern bei Verzicht auf Social Media fehlen?
Ich glaube, in unseren heutigen Gesellschaften ist das eine relativ kontextabhängige Frage. Also in westlichen Gesellschaften wie Deutschland kann man sicherlich derzeit noch gut auf Facebook, Twitter und Ähnliches verzichten. Aber, und das meine ich mit kontextabhängig, überlegen Sie mal, Sie sind ein Elternteil und haben Ihr Kind in der Kita, dann würden Sie wohl sehr ungern auf WhatsApp verzichten. Und auch WhatsApp ist ein Social-Media-Account und wir haben gerade bei den Wahlen in Brasilien gesehen, dass auch über WhatsApp sich wunderbar politisch mobilisieren lässt mit äußerst bedenklichen Konsequenzen. Wir müssen also sehr genau nachdenken, was wir meinen, wenn wir sagen, dass wir auf Social Media verzichten wollen und ob wir wirklich darauf verzichten können. Ich denke, einige generelle Errungenschaften von digitaler Kommunikation, also Echtzeitkommunikation an größere Gruppen, teilweise auch Gruppen mit Personen, die wir nicht kennen, ist sehr tief eingeschrieben in unsere heutigen Gesellschaften und darauf zu verzichten, wäre mittlerweile ähnlich utopisch wie ein Verzicht auf Schrift oder ähnliche große Medienreformen.
Oder gehen Sie aber weit. Ich kann verstehen, wenn Sie sagen, WhatsApp zum Beispiel, ein Austausch mit Kindergarteneltern oder sowas, wäre schade, würde vieles umständlicher machen. Gleichzeitig das zweite Beispiel, was Sie angeführt haben, Herr Thiel, mit Brasilien, einer Manipulation auch politischer Art, die dem wohl vorausgegangen ist, diesem Wahlergebnis, das würde ja nicht fehlen.
Nein, genau. Ich glaube schon durchaus, dass wir soziale Medien ganz anders regulieren und aufstellen können. Wir können viel an sozialen Medien machen. Wir können, was wir nicht ändern können, ist in meiner Wahrnehmung die Beschleunigung, die durch digitale Kommunikation in die Welt getreten ist und die Many-to-Many-Kommunikation. Woran wir aber arbeiten müssen, ist, dass wir ganz andere und viel konstruktivere soziale Medien kriegen. Weil die Treiber, die diese manipulativen Effekte hervorbringen, denken wir zum Beispiel an die Werbeindustrie im Fall von Facebook und Ähnlichem, die diese extreme Beschleunigung und Emotionalisierung hervorbringen, da, denke ich, haben wir als Gesellschaft durchaus gute Chancen, Veränderungen herbeizuführen, indem wir halt als Gesellschaft gegensteuern, indem wir als Gesellschaft die Konzerne, die Plattformen in die Pflicht nehmen und indem wir halt über Regulierungen nachdenken, die mehr ist als ein reiner individueller Verzicht, der wahrscheinlich dem Einzelnen in der jetzigen Situation nicht zu sehr schadet, aber auf lange Sicht werden wir gesellschaftlich wahrscheinlich nicht hinter diese Kommunikationsarten zurücktreten.
Aber interessant ist ja der Punkt, wie reguliert man? Twitter hat jetzt Accounts gelöscht, Facebook löscht problematische Inhalte. Ist das der richtige Weg, um damit fertig zu werden, was da eben auch an schlechter Kommunikation passiert?
Also der Ansatz ist erstmal der richtige. Wir haben begonnen, Kommunikation als potenzielles Problem zu sehen. Die Konzerne, die Staaten, die westlichen Staaten, die Demokratien, haben begonnen, die politischen Auswirkungen dieser Kommunikation zu sehen. Und es war immer naiv zu glauben, dass eine so große Medienrevolution wie die digitale Revolution nicht große politische Folgen mit sich bringen würde. Ob das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt bereits machen, reicht, wage ich stark zu bezweifeln. Frage ist aber, was müssen wir machen? Müssen wir mehr machen? Müssen wir noch schärfer kontrollieren? Zum Beispiel alle Aussagen permanent algorithmisch durchgehen und sofort im Moment des Hochladens löschen, das wäre der Upload-Filter. Da denke ich, nein. Ich glaube eher, dass wir gesellschaftliche andere Lösungen finden müssen, mit diesen Problemen umzugehen. Wir müssen also zum Beispiel versuchen, die Konzerne wegzukriegen davon, dass sie nur Engagement messen, also nur versuchen, die Leute möglichst lange auf den Seiten zu lassen, sie deswegen emotional zu triggern. Da, also eine Regulierung der gesamten Werbeindustrie im Internet wäre sicherlich ein wichtiger Ansatz, den wir im Moment noch nicht so stark haben. Ein anderer Punkt wäre, dass wir auch tatsächlich die Qualität von Inhalten offensiv fördern müssen, denke ich, also zum Beispiel journalistische Praktiken viel stärker belohnen, neue Anreizmodelle setzen finden für den Journalismus, der dann nicht mehr Werbe oder nicht mehr in der Weise werbeabhängig sein dürfte. Da können Staaten, glaube ich, noch eine Menge machen.
Aber wie könnte das aussehen? Zwei Punkte, die Werbewirtschaft regulieren und den Journalismus unabhängig halten?
Ja, das wären Ansatzpunkte. Ich glaube schon, dass demokratische Staaten, solange sie noch Geld haben, hier durchaus Geld in die Hand nehmen können. Also in Bezug auf den zweiten Punkt. Sie könnten zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Sender, die ohnehin Inhalte produzieren, stärker einbinden als Qualitätsprodukte in den Mediendiskurs. Damit machen sie aber natürlich dann den privaten Konkurrenz. Das wäre eine große Abkehr von anderen Prinzipien der journalistischen Praxis. Und da muss man sehr genau nachdenken, ob das ein sinnvoller Weg ist. Aber das, also zum Beispiel öffentlich-rechtliche Inhalte auf die Wikipedia zu setzen, scheint mir erstmal ein sinnvoller, niedrigschwelliger Weg zu sein. Aber es ist natürlich keine Lösung für das Gesamtproblem.
Und lässt sich die Werbewirtschaft regulieren, kontrollieren?
Naja, das beginnt auch schon hier, sehen wir natürlich die Ansätze, dass man viel stärker erkennbar machen muss, was ist Werbung, was ist keine Werbung. Man muss wahrscheinlich bestimmte Arten von emotionaler Triggerung verbieten und Manipulation verbieten oder beziehungsweise zumindest sehr viel klarer sichtbar machen. Also eines der zentralen Prinzipien ist ja beispielsweise das Tracking, dass diese Unternehmen die Werbung ausspielen, indem sie sehr viele Informationen über den Nutzer sammeln. Das kann man viel, viel stärker regulieren, teilweise verbieten oder sichtbar machen. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, war ein erster Schritt in diese Richtung. Bei all ihren Problemen, das ist der Weg, den Europa begonnen hat und der sicherlich in die richtige Richtung zeigt.
Das Internet und die Digitalisierung wurde ja einst als Chance für die Demokratie gesehen, Freiheit der Informationen für alle. Wenn man sich jetzt die Diskussion im Moment anschaut, hat man eher das Gefühl, das ist schiefgegangen. Wird die Digitalisierung jetzt ein Problem für die Demokratie an sich?
Für die Demokratie an sich ist immer schwer zu sagen, weil dann muss man die Frage beantworten, was ist denn die Demokratie und was zeichnet sie aus? Ich würde hier an der Stelle mit zwei Antworten quasi vorgehen. Das eine ist, ich glaube tatsächlich, dass wir immer noch nicht unterschätzen sollten, was die Digitalisierung uns bringt. Debatten wie MeToo zum Beispiel sind schwer vorstellbar in einem anderen Mediensetting als einem, das diese Many-to-Many-Kommunikation, das Sprechen der Vielen mit den Vielen erlaubt. In Bezug auf die Gefahr für die Demokratie müssen wir halt gucken. Wenn wir Demokratie verstehen als Kontrolle von Eliten und sehen zum Beispiel, dass Digitalisierung Wahlkämpfe in einer bestimmten Art manipulierbar macht oder dass die Demokratie immer stärker auf eine kurzfristige öffentliche Meinung geht, dann müssen wir halt darauf setzen, dass wir unsere Institutionen stärken, dass wir die Logik der Demokratie, die auch eine Entschleunigung manchmal bedeutet, auch einmal gegen den Medienwandel setzen und nicht nur versuchen, Demokratie immer responsiver zu machen. Wenn wir Demokratie so verstehen, dass es in der Demokratie darum geht, einen solidarischen Zusammenschluss zu bilden, Solidarität oder auch eine Rationalität im Diskurs zu produzieren, dann sehen wir Probleme wie Filterblasen, die entstehen und müssen halt nachdenken, was kann man hier dagegen tun, inwiefern braucht es verbindender Medien. Da müssen wir aber auch immer sehr genau empirisch gucken, inwiefern tatsächlich das alte Mediensetting, das Gatekeeper-Setting, so ideal war, wie wir uns das heute gelegentlich oder wahrscheinlich gelegentlich falsch zurückerinnern. Also gerade zentralisierte oder teilzentralisierte Mediensettings sind halt auch anfällig für Manipulation und wären es in unserem digitalen Zeitalter, wo die Manipulation von Informationen sehr leicht geworden ist, noch viel mehr.
Die Digitalisierung ist nicht unbedingt ein Problem für die Demokratie. Es kommt ein bisschen darauf an, was man daraus macht, sagt Dr. Thorsten Thiel, Leiter der Forschungsgruppe Digitalisierung und Demokratie am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft in Berlin. Vielen Dank. Digital naiv bedrohen soziale Medien die Demokratie, der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal reisen wir in die vordigitale Welt des 15. Jahrhunderts. Girolamo Savonarola, italienischer Dominikaner und Bußprediger, prangerte den Überfluss in Adel und Klerus an, fürchtete gar den Untergang, wenn sich nichts ändert.
Ihr Priester, hört meine Worte. Ihr Geistlichen, ihr Prälaten der Kirche Christi, lasset die Pfründen, welche ihr nicht mit Recht haben könnt, lasset euren Prunk, eure Schmausereien und Festmahle, welche ihr so üppig begeht, lasst eure Käpsen und eure Lustbuben, sage ich euch, denn die Stunde der Buße hat geschlagen und es nahen die großen Trübsale, durch welche Gott seine Kirche wiederherstellen will. Leset eure Messen mit Andacht, sonst, wenn ihr auf Gottes Willen nicht achtet, verliert ihr am Ende Pfründen und Leben. Ihr Mönche, lasset euren Überfluss an Gewändern und an Silbergeräten, lasset eure fetten Abteien und Pfründen, befleißiget euch der Einfachheit und lebet wie einst die Mönche der Vorzeit, eure Väter und Vorgänger, von eurer Hände Arbeit. Sonst müsst ihr gezwungen tun, was ihr freiwillig nicht tun wolltet. Gott wird euch strafen, wenn ihr euren Lebenswandel nicht bessert. Und wundert euch dann nicht, wenn die Zerstörung hereinbricht und alles ins Wanken gerät.
Der Dominikaner und Bußprediger Savonarola vor digital am Schimpfen. Savonarola kam damit in seiner Community nicht gut an. Der Papst untersagte ihm das Predigen. Er wurde als Verächter des Heiligen Stuhls exkommuniziert und 1498 wurde er zum Tode verurteilt und hingerichtet. Von der evangelischen Kirche wurde er später als Märtyrer gesehen. Es hängt eben immer davon ab, in welcher Filterblase man sich bewegt, wie Dinge eingeschätzt werden. HR2, der Tag. Zurück im Jahre 2018 entscheidet die Filterblase, was ich zum Beispiel bei der Videoplattform YouTube an Videos angeboten bekomme. Zu was führt das, wenn ich als Nutzer immer nur mit den gleichen, vielleicht auch politisch extremen Inhalten bedient werde?
Der Leipziger YouTube-Sender Nuovisio, zwei Tage nachdem Daniel H. in Chemnitz getötet worden war, ein Tag nachdem Tausende, darunter viele Rechtsradikale, durch Chemnitz gezogen waren. Frank Stoner, ein Mann, der auch verschwörungstheoretische Vorträge über 9/11 hält, verbreitet Falschinformationen zum Tod von Daniel H.
Also es wird sich halt erzählt, dass dort am Anfang eigentlich zwei Frauen waren, die auf dem Weg zu ihrem Auto waren und die dann von mehreren Araber, Nordafrikaner.
Schon nach kurzer Zeit haben sich eine 500.000 Menschen dieses Video auf YouTube angesehen. Üblicherweise locken die Videos von Nuovisio nur einige Tausend, manchmal 40.000 oder 50.000 Zuschauer an. Wie kann das sein? Fragte sich Raymond Serrato, ein in Berlin lebender Datenanalyst, und sah sich die Sache einmal näher an.
Ich wollte sehen, welche Videos Nutzer zu sehen bekommen, wenn sie bei YouTube Chemnitz als Suchbegriff eingeben.
Wenige Tage nach den Ausschreitungen fand Serrato auf YouTube zum Suchbegriff Chemnitz 530 Videos aus den letzten 10 Jahren. 200 dieser Videos waren innerhalb der letzten Woche hochgeladen worden.
Rechte und verschwörungstheoretische Videos sind die beliebsten Videos zum Thema Chemnitz auf YouTube und es zeigte sich, dass diese nach dem Todesfall von Daniel H. extrem schnell hochgeladen würden.
Serrato fand heraus, wer rechte und verschwörungstheoretische Videos zum Suchwort Chemnitz guckt, bekommt von YouTube weitere rechte verschwörungstheoretische Videos empfohlen mit Titeln wie Donald Trump, das trojanische Pferd der Rothschilds oder Alice Weidel, AfD, über Kopftuchmädchen. Die Erkenntnisse des Datenanalysten Raymond Serrato scheinen empirisch zu belegen, was die US-amerikanische Soziologin Zeynep Tüfekci bisher nur anekdotisch festgestellt hat. Auch Tüfekci hatte sich angesehen, welche Videos der YouTube-Algorithmus rechts neben den Videos vorschlägt, die sie sich gerade ansieht. Ihr Befund, YouTube sei, Zitat, eines der mächtigsten Radikalisierungsinstrumente des 21. Jahrhunderts, Zitat Ende.
Well, soon you get suggested the ISIS kind of
stuff. Dir wird schnell ISIS-artiger Kram vorgeschlagen, sagt Tüfekci in der Ezra Klein Show. Oder du willst etwas über eine Krankheit erfahren, die du hast, dann werden dir schnell Videos von Impfgegnern gezeigt.
You get suggested anti-vaccination videos. So this was very prevalent.
Als sie sich Reden von Donald Trump ansah, schlug YouTube ihr schnell Videos von Holocaust-Leugnern vor oder regelrechten Nazi-Kram, wie sie sagt.
And so yeah, here we are, you know, pushing.
Und jetzt sind wir hier und setzen Milliarden Menschen immer extremere Inhalte vor, nur weil sie alles einem Algorithmus überlassen, dem sie gesagt haben, halte die Leute auf der Webseite, damit wir ihnen Werbung anzeigen können. Denn das ist ein Geschäftsmodell. Führt das aber zu einer Radikalisierung der Massen, wie die Soziologin Zeynep Tüfekci aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen insinuiert?
Ich würde es nicht so radikal wie seine Perfection sehen,
sagt Jonas Kaiser, der gerade an der Harvard University untersucht hat, welche Folgen der YouTube-Algorithmus für die Gesellschaft hat.
YouTube kann in Einzelfällen zur Radikalisierung führen. Ich wäre äußerst vorsichtig, dies zu generalisieren, ganz einfach, weil wir dazu keine Daten haben.
Dennoch habe die Logik des YouTube-Algorithmus, Zuschauern immer mehr von dem vorzuschlagen, was sie mögen, einen bedenklichen Effekt.
Wie Internethändler auch sortiert die Videoplattform YouTube ihre Empfehlungen nach den Vorlieben der Nutzer, ein Bericht von Philipp Banse. Ich gebe die Frage weiter an Professor Gary Schaal vom Lehrstuhl Politische Theorie an der Helmut-Schmidt-Universität, die Hochschule der Bundeswehr in Hamburg. Herr Schaal, führt denn diese Vorsortierung von Inhalten zwingend zur Radikalisierung der Massen?
zur Radikalisierung der Massen halte ich für eher unwahrscheinlich. Es gibt genug Studien dazu, dass wenn Sie sich mit Personen unterhalten, die Ihre Meinung haben, Sie in Ihrer Meinung bestätigt werden und sich dann radikalisieren. Das passiert analog, genauso wie digital. Der Effekt ist bekannt. Und ich hätte eine andere Deutung von dem, was Sie gerade gehört haben. Der Algorithmus ist zu schlecht. Wenn wir als Linke oder als Person der politischen Mitte rechtsradikale Videos angezeigt bekommen, zeigt das, dass hier zu wenig künstliche Intelligenz da ist, zu wenig Daten über uns, weil man uns ansonsten so etwas nicht zeigen würde. Insofern würde ich den Befund irritierenderweise genau andersherum deuten.
Das heißt, die Algorithmen müssten besser werden? Oder was meinen
ja,
Sie
denn? Wenn die Algorithmen besser wären, dann würden Sie wissen, dass das eine linke Soziologin ist, sie wird sich nicht für Rechtsradikalismus interessieren. Und wenn sie von etwas abgestoßen ist, bleibt sie nicht auf der Seite. Das heißt, hier gibt es so ein Irritationsmoment, dass eigentlich, wenn man es andersrum sehen würde, stellen wir uns mal vor, es wären Rechtsradikale, die rechtsradikale Videos suchen und sie finden auf einmal Linkspropaganda. Würden wir das auch schlecht finden? Also sozusagen die Irritation, die daraus resultiert, dass wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir eigentlich nicht gesucht haben, wollen wir. Und wie man dieses Moment von Zufälligkeit, Irritation reinbekommt, das schafft man, wenn offensichtlich man nicht genug über uns weiß. Insofern ist der Befund, den Sie gerade präsentiert haben, ambivalent.
Das heißt, Sie sind aber auch ein bisschen froh darüber, dass die Algorithmen noch nicht so funktionieren?
Eigentlich muss ich sagen, ich bin total froh, weil ansonsten würden wir wirklich nur noch das präsentiert bekommen, was uns interessiert. Und dann wären wir bloß noch in unserem eigenen Universum. Wir brauchen die Heterogenität, die Abwechslung, die Irritation, um weiterdenken zu können. Das braucht auch die Demokratie.
Mhm. Aber wenn wir jetzt mal über andere Sozialmediennetzwerke reden, Facebook oder sowas, ist das nicht da doch schon ziemlich massiv, dass man nur das gezeigt bekommt, was gefallen könnte?
Facebook ist in Bezug auf künstliche Intelligenz und Lernalgorithmen zusammen mit Google der Marktführer. Und da würde ich Ihnen komplett recht geben. Facebook hat so viele Informationen, so viele Daten über uns, dass wir tatsächlich dann in unserer Filterblase leben. Das stimmt.
Und wo ist der Unterschied, weil das ist ja gerne auch so ein Einwand zu zum Beispiel Tageszeitungsabonnenten, die eben nur die Bild, die FAZ oder die TAZ lesen oder ganz gezielt die entsprechenden Online-Angebote aufsuchen, die ihnen halt gefallen. Da bewegt man sich ja auch in der Blase.
Es gibt einen großen Unterschied. Wenn wir in den 80er Jahren die Taz gelesen haben, die ja gerade 40 geworden ist, dann wussten wir sind sozusagen so ein bisschen links von der Mitte und wir wussten, was wir nicht wissen. Und das Problematische bei Facebook, aber auch bei Google ist, dass wir nicht mehr wissen, was wir nicht wissen. Wir wissen nicht, welche Welt da draußen ist, die uns nicht präsentiert wird. Und wir haben auch keine Möglichkeit, diese Welt da draußen, die wir nicht kennen, kennenzulernen, weil wir ja quasi so weit bekannt sind, dass man uns das Bekannte präsentiert. Und sobald wir nicht mehr wissen, was sie nicht wissen können, sind sie quasi gefangen und können keine wirklich autonome Entscheidung treffen.
Also doch eine Gefahr. Also doch eine Gefahr für die Demokratie?
In dem Augenblick, in dem Algorithmen so gut sind wie jenen von Facebook, glaube ich, dass es zu einer Abschottung kommt. Und dann ist es auf jeden Fall eine Gefahr für Demokratie, wenn man dann nicht mehr die Kommunikation mit dem anderen sucht, um sich selber und seine eigene Meinung herauszufordern und das andere mitzudenken.
Aber jetzt gibt es ja Bemühungen, wie eben bei Facebook, dass bestimmte Inhalte auch gesperrt werden oder bei Twitter-Accounts gelöscht. Ist das denn vielleicht eben auch der richtige Weg der Gegenwehr oder brauchen wir andere zur Verteidigung der Demokratie?
Ich würde dem, was Thorsten Thielsson gesagt hat, ein bisschen widersprechen. In dem Augenblick, in dem der Staat Facebook anweist, zum Beispiel Hassreden zu löschen, dann kommt auf einmal ein privatwirtschaftlicher Akteur und übernimmt eine staatliche Aufgabe. Und die ist auch noch im Bereich der Meinungsfreiheit. Das heißt, Facebook, vielleicht auch Google, Twitter bekommen auf einmal quasi staatliche Aufgaben, obwohl sie gar keine staatlichen Akteure sind. Und das scheint mir quasi, wenn man diesen Weg richtig lange folgt, die große Herausforderung, das große Problem zu bestehen. Wir können regulieren, aber wenn der Staat nicht die Instanz ist, die die Regulierung durchführt, dann haben wir es auf einmal mit quasi staatlichen Institutionen zu tun, die nicht legitimiert sind. Das ist das Problem.
Wenn man dann nicht in die Praktiken autoritärer Systeme abrutschen will?
Dann hat man
chinesische Verhältnisse.
Ja, natürlich. Ja. Deshalb bin ich auch etwas, ich weiß nicht, pessimistischer als Thorsten Thiel. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, wie wir mit der Manipulierbarkeit von Öffentlichkeit umgehen, es geht ja nicht nur um Filterblasen, es geht darum, Öffentlichkeit wird manipulierbar. Und in dem Augenblick, in dem wir darum wissen, dass wir manipuliert werden, verlieren wir zum Beispiel das Vertrauen in das, was wir lesen. Allein, dass wir dieses Gespräch führen, sorgt ja dafür, dass wir Internetinhalte anders deuten. Mit Vorbehalt fragen uns, werden wir belogen oder nicht. Und Vertrauen ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt demokratisch miteinander reden können. Und in dem Augenblick, in die sozusagen die Saat des Zweifels im öffentlichen Diskurs ist, vermittelt über Social Media, Facebook und so weiter, diskutieren wir ganz anders. Und ich glaube, das unterhöhlt die Voraussetzung dafür, wie Demokratie funktionieren kann von innen.
Das heißt, man
unabhängig muss davon, ob es durchgeführt wird oder nicht. Es ist da.
Das heißt aber, man muss da wieder mehr Sicherheit bringen oder liefern, mehr Sicherheit schaffen. Kann man dafür auch eben gerade diesen Kommunikationswege nutzen, die eben auch von anderen genutzt werden und vielleicht eben schlechter genutzt werden?
Ich befürchte, dass die einzige Möglichkeit, wie wir dort gegensteuern, ist die konsequentere Nutzung von Algorithmen für pro-demokratische Zwecke. Das heißt, Regulierung mit den Mitteln, die uns dann zur Verfügung stehen. Und die sind immer, zumindest im Augenblick, nicht adäquat. Kein Algorithmus kann genau das identifizieren, was wir rausgefiltert bekommen wollen. Google hat das letztes Jahr probiert. Da ging es um Fake News. Und was passierte? All die Seiten, die über Fake News kritisch berichtet haben, tauchten auf einmal oben auch nicht mehr auf der Suchliste, weil das quasi mitgefunden wurde. Sie haben massiv quasi in einen linken kritischen Diskurs eingegriffen. Und das können wir nicht verhindern auf dem technischen Niveau von algorithmischer Filterung, das wir im Augenblick noch haben. Deshalb ist es ein Problem.
Ja, es ist ein Problem, ganz deutlich sagt das Professor Gary Schaal. Und es muss geschafft werden irgendwie, dass man auch diese Algorithmen und die Kommunikationswege, die neuen, für pro-demokratische Zwecke stärker nutzen kann. Von der Hochschule der Bundeswehr Hamburg ist Herr Schaal. Ganz herzlichen Dank. Der erboste Prediger Savonarola aus dem 15. Jahrhundert, der vordigitalen Zeit, holt bei uns jetzt nochmal zum Rundumschlag aus.
Ihr Kaufleute, lasst euren Wucher, erstattet das unrecht erworbene und fremde Gut zurück, sonst verliert ihr alles. Ihr alle, die ihr Überflüssiges habt, schenkt es den Armen, es gehört euch nicht. Bringt es der Bruderschaft von St. Martin zur Verteilung an verschämte Arme, welche so häufig Hungers sterben, während ihr im Überflusse schwelgt. Gebt es den frommen Männern von St. Martin, sage ich, nicht mir oder meinen Mönchen, denn die Austeilung von Almosen an die Armen ist nicht unsere Sache. Ihr Armen, gehet zu ihnen, sie verteilen die Almosen der Stadt, von ihnen erhaltet ihr Unterstützung. Ich wiederhole es. Wer Überfluss hat, gebe ihn den Armen. Ja, es ist an der Zeit, mehr noch sogar als den Überfluss hinwegzugeben. Ihr Priester, nochmals muss ich auf euch zurückkommen. Lasst, sage ich, jenes unaussprechliche Laster, welches Gottes Zorn so sehr über euch herabruft. Sonst wehe, wehe euch!
Pro-demokratische Ziele für mehr Gerechtigkeit, aber Savonarola wurde exkommuniziert, später hingerichtet, 1498. HR2 der Tag, bedrohen soziale Medien die Demokratie? Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie soziale Medien und Hashtags die politischen Debatten verändern und dass die Digitalisierung der Kommunikation auf jeden Fall die Welt verändert. Das ist der Blick aufs große Ganze. Aber wie funktioniert das im Einzelnen? Was welche Botschaften bei Nutzern auslösen und wie diese Kommunikation auf unser Denken wirken, darüber sprechen wir gleich. Davor nimmt uns Tobias Klein mit auf die Seite der Absender. Wie genau agieren Extreme in sozialen Netzen?
US-Präsident Donald Trump erreicht über seinen Twitter-Account über 55 Millionen Follower. Von solchen Verhältnissen sind wir in Deutschland weit entfernt, sagt der Kommunikationswissenschaftler Markus Maurer von der Universität Mainz. Soziale Netzwerke, so Maurer, spielen hierzulande für die politische Kommunikation kaum eine Rolle. Es gibt aber eine Ausnahme. Für populistische Parteien sind Facebook, Twitter und Co. äußerst wichtig.
Die etablierten Parteien haben in der Regel gute Kontakte zu Journalisten, also wenn sie ihre Positionen an die Öffentlichkeit bringen wollen, dann können sie damit rechnen, dass das in vielen Fällen gut funktioniert. Populistische Parteien, zum Beispiel die AfD, haben ja da eher sehr gespanntes Verhältnis zu den Medien, sprechen selbst von Lügenpresse und können deswegen natürlich auch nicht erwarten, dass sie Feedback oder gar positives Feedback von Journalisten bekommen. Deswegen können sie eigentlich gar nicht anders, als andere Wege sich zu suchen, um Wähler zu erreichen.
Die AfD zum Beispiel erreicht auf Facebook mehr Menschen als CDU und SPD zusammen. Über 430.000 Menschen folgen ihr dort. Populistische Parteien fahren in der Regel eine Doppelstrategie. Soziale Netzwerke dienen den Mitgliedern und Anhängern einerseits dazu, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen, die die eigenen Ansichten vertreten. Mit anderen Meinungen werden sie so sehr selten konfrontiert. Sie befinden sich in einer sogenannten Echokammer, in der ihnen gegensätzliche politische Positionen so gut wie gar nicht begegnen. Für populistische Parteien bringt es aber nichts, sich auf Dauer nur an die eigenen Anhänger zu richten. Und das ist der zweite Teil der Strategie. Sie müssen versuchen, Journalisten dazu zu bringen, über sie zu berichten. Und das gelingt
mit Provokationen gegenüber Migranten oder anderen Minderheiten oder gegenüber Politikern, anderen Eliten. Und dazu nutzt die AfD soziale Netzwerke sehr gerne, auch andere Kanäle natürlich, aber eben soziale Netzwerke eignen sich dafür auch. Und sie können dann relativ sicher sein, dass wenn die Provokation nur laut und hart genug ist, dass dann tatsächlich Medienberichterstattung entsteht.
Im Januar 2017 hat der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke in Dresden eine umstrittene Rede gehalten. Er forderte unter anderem eine 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungspolitik und er kam auch auf das Holocaust-Denkmal in Berlin zu sprechen.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt erpflanzt.
Die Rede wurde live über den YouTube-Kanal des Compact-Magazins übertragen, das der AfD nahesteht. In den Tagen danach wurden die Worte Höckes in allen deutschen Nachrichtenmedien diskutiert. Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie die Strategie von populistischen Parteien aufgehen kann. Es lohnt sich außerdem, einen Blick auf das Themenspektrum zu werfen, das solche Parteien abdecken. Die Social-Media-Redakteurin Caroline Schwarz ist Mitbegründerin der Internetseite hoaxmap.org, auf der Falschmeldungen über Asylsuchende aufgedeckt werden. Sie hat sich sehr mit populistischen Parteien befasst.
Populisten setzen vor allem auf einige wenige Themen, die dann sehr stark bearbeitet werden und sehr emotionalisiert verkauft werden. Und da sieht man dann auch, dass Mensch und Technik da quasi zusammenarbeiten. Insofern, dass Menschen eben oft negativ auf Themen wie Asyl, Migration, innere Sicherheit reagieren und da eben sehr viel Kommentare, Likes und Shares zum Beispiel auf Facebook hinterlassen. Das sind dann die Menschen, die das tun und das Ganze wird dann wieder begünstigt und befördert durch die Algorithmen und Funktionsweisen der sozialen Medien.
Die sozialen Netzwerke bewerten Beiträge, die viel geteilt und kommentiert werden, nämlich höher als Beiträge, bei denen das nicht der Fall ist. Und solche Beiträge werden dann entsprechend auch einer größeren Anzahl an Nutzern in den Newsfeed gespült und zugänglich gemacht, die dann wiederum damit interagieren. Der Effekt verstärkt sich dadurch weiter.
Und es ist so eine Art Spirale, die sich dann fortsetzt und dann erreicht das vielleicht eben doch mal mehr Menschen als ganz normale, sagen wir mal langweilige Nachrichten. Und das, man muss schon aufpassen, dass dann nicht ein falscher Eindruck von der Meinungsverteilung in der Gesellschaft entsteht.
Sagt Kommunikationswissenschaftler Markus Maurer von der Universität Mainz. Er weist aber auch darauf hin, dass nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch oft in klassischen Medien extreme Positionen mehr Aufmerksamkeit erregen als normale Positionen.
Tobias Klein über die Kommunikationsstrategien extremer Gruppierungen in den sozialen Medien. Professor Christian Montag ist Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie an der Uni Ulm und jetzt dort im Studio. Und er ist Autor des Buches Homo Digitalis. Herr Montag, warum sind denn diese Praktiken so erfolgreich? Was machen Sie mit dem Hirn des Nutzers?
Ja, zunächst erstmal guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, das ist naturgemäß eine sehr interessante Frage, die noch total unterforscht ist und so in der Breite noch nicht zu beantworten ist. Aber ganz klar ist, dass die meisten Plattformen, die wir haben, wie Facebook, die mit, ich sag mal, archaischen, primitiven Like-Mechanismen arbeiten, dass die tatsächlich massiv das Belohnungssystem des Gehirns aktivieren, wenn ich eine Nachricht eben gepostet habe, die dann eben mit einem, ja, mit einer sozialen Belohnung einhergeht.
Das heißt, wir haben auch eine Voraussetzung, wir haben Wahrnehmungsgewohnheiten, auf die ganz gezielt auch manipulative Kräfte in diesen sozialen Netzwerken zielen können.
Ja, absolut. Also sowohl auf allgemeinpsychologische Art und Weise, dass man versucht eben große Menschengruppen zu beeinflussen, aber auch Microtargeting, wie man das sagt, dass man versucht zum Beispiel aufgrund von Personenvariablen wie Persönlichkeitseigenschaften oder soziodemografische Variablen wie Alter, Geschlecht und Bildung maßgeschneiderte Nachrichten zu formulieren, die dann eher passen auf das Individuum und so da eine Person eben stärker in eine bestimmte Richtung zu bewegen.
Ist das dann auch so ein, ich sag mal, Wohlfühlfaktor? Also suchen wir aktiv eigentlich eine Umgebung, in der Gleichgesinnte sind?
Also grundsätzlich würde ich das bejahen, weil es ist erstmal furchtbar anstrengend, sich mit anderen Standpunkten auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist auch der Erfolg eben von Filterblasen und Echokammern. Gerade die Echokammern gibt es ja schon deutlich länger. Das hatten wir auch eben gehört. Wenn jemand permanent nur die Taz gelesen hat, sucht er sich ja auch sein Medium aus. Und es ist erstmal nicht so anstrengend, sich mit anderen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Ich würde allerdings ein Aber dahinter setzen, denn Menschen unterscheiden sich natürlich auch in vielen Variablen und wissen, dass bestimmte Persönlichkeitseigenschaften auch damit einhergehen, dass man sich dann doch lieber mit komplexen Sachverhalten auseinandersetzt und das eben für manche Menschengruppen auch sehr belohnt sein kann.
Aber mit komplexen Sachverhalten sich auseinandersetzen wird ja immer schwieriger, wenn ich mich daran gewöhne, dass ich alles auch in Kurzbotschaften kriege und provokativ und immer irgendwie aufgeregt und emotional. Dann ist es ja immer schwieriger, sich dann mal so ein Essay vielleicht auch mal anzutun.
Ja, absolut. Also ich meine, wir sind ja in diesem Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie, wie man mal so schön sagt. Und unsere Aufmerksamkeit wird zumindest behauptet, hat sich vielleicht auf die Länge einer Twitter-Nachricht reduziert, was so sicherlich nicht richtig ist. Aber tatsächlich müssen natürlich auch kognitive Funktionen, dass ich eben komplexe Sachverhalte durchdringe und verstehen kann, auch immer wieder trainiert werden. Wenn jemand lange nicht mehr das Zeitdossier gelesen hat und das zum ersten Mal wieder am Wochenende tut, dann wird er vielleicht ein bisschen mehr kognitiven Aufwand betreiben müssen und sich auch die Zeit im Übrigen schaffen für dieses Zeitdossier, um diesen Sachverhalt dann wieder so zu durchdringen.
Gibt es denn auch Persönlichkeitsstrukturen, die vielleicht besonders empfänglich sind oder vielleicht sogar auch gefährdet, manipulierbarer als andere?
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, gibt es jetzt bestimmte Merkmale einer Person, die vielleicht besonders anfällig für Fake News machen oder dass man eben nicht zwischen Fake News oder False News, wie man es vielleicht besser mal formulieren würde, oder und richtigen Nachrichten unterscheiden kann. Das ist ein Terrain, das ist total unterforscht nach wie vor. Wir arbeiten selber an so einer Studie aktuell, die wir bald dann auch mit Daten füttern wollen, aber nach wie vor gibt es dort kaum Einsichten. Vielleicht mit der kleinen Ausnahme, dass es zwei Arbeiten gibt, die sich einmal damit beschäftigt haben, welche Personenmerkmale vorhersagen, ob jemand eben dem Brexit zugestimmt hat in UK, beziehungsweise auch im Trump-Anhängerlager ist. Und da könnte man ja vielleicht schon annehmen, dass das Personengruppen sind, die mit aller Vorsicht auch eher anfällig für Fake News sind. Mhm. Und hier hat man gesehen, dass sowas wie eine Right-Wing-Attitude, also klar eine sehr, sehr konservative Ausrichtung im Alltag und in Einstellungen, ein ganz guter Prädiktor dafür war, als auch eine kognitive Inflexibilität.
Das heißt?
Naja, dass ich nicht bereit bin, mich auf komplexe Sachverhalte einzulassen. Und das kann man natürlich auch mit psychologischen Tests erfassen.
Wenn man Leute schützen will, vielleicht auch gerade Kinder und Jugendliche, die ja da dem noch ungeschützter ausgesetzt sind, muss man dann vielleicht über andere Geschäftsmodelle nachdenken, also Werbefreiheit schaffen über eventuelle Kosten und eben nicht mehr die große Kostenfreiheit?
Also ich bin auch davon überzeugt, wir hatten das schon im Beitrag gehört, dass sicherlich ein richtiger Schritt wäre, eben Social Media mit einem Preis zu versehen. Wir haben das in anderen Bereichen ja vorgelebt bekommen, auch wenn man es nicht komplett vergleichen kann. Wir denken mal an Napster, wo jetzt mittlerweile überall Bezahlangebote da sind. Allerdings, wie gesagt, mit aller Vorsicht.
Streamingdienst und Musik.
Ist das nicht unbedingt jetzt auf Social Media zu übertragen, weil das Medium noch ein bisschen anderes ist. Trotzdem würde das einen entscheidenden Vorteil mit sich bringen. Die ganzen Tech-Unternehmen müssten eben nicht mehr die Daten nutzen, um sie zu monetarisieren. Das heißt, dass man den Nutzer immer besser versteht, um ihm noch eine zielgenauere Werbung zuzusenden. Sondern in dem Fall könnte man die Daten wirklich nur dafür nutzen, um den Service selber besser zu machen, wenn ein entsprechendes Preisschild draufsteht. Und das wäre meines Erachtens sicher eine Lösung.
Also man muss bezahlen, dann kann man besser geschützt werden. Professor Christian Montag, Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie an der Uni Ulm. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Digital naiv. Bedrohen soziale Medien die Demokratie, haben wir gefragt am Tage der US-Zwischenwahlen. Sie spielen auf jeden Fall mittlerweile eine große Rolle im politischen Meinungsbildungsprozess. So viel ist deutlich geworden. Die Veränderungen sind massiv und sie müssen politisch und gesellschaftlich begleitend diskutiert und geregelt werden. Darin waren sich unsere Gesprächspartner einig. Sonst könnte die Digitalisierung tatsächlich zur Bedrohung werden. Unsere Sendung finden Sie natürlich auch in der digitalen Welt, hr2.de. oder in der ARD Audiothek. Das sind die richtigen Adressen, um uns nachzuhören. Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.